Erster FC Köln, der Podcast.
Und es ist Hegering! Das darf nicht wahr sein!
Der erste Podcast 2026.
Ja, dann schön.
Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Du hast gerade schon erzählt, dass du, aus der Reha kommst. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist da der Arbeitstag länger, als wenn du normalerweise Fußball spielst. Kann man das so sagen?
Ja, ich glaube so insgesamt. Die Zeit ist einfach irgendwie intensiver und sie fällt auch, glaube ich, ein bisschen größer ins Gewicht, weil der Reha-Alltag fällt natürlich schwerer als der Fußball-Alltag. Also ich glaube, so ein Tag Fußball zieht sich auch schon mal genauso lang. Aber anders, der ist irgendwie, macht man dann noch ein bisschen Aktivierung, dann quatscht man ein bisschen mit den Mädels und dann, wenn es ein langer Trainingstag ist, dann zieht sich's hinten raus auch. Aber ich glaube, es fällt nicht so ins Gewicht wie Reha, weil dann bist du ja wirklich nur in der einen Räumlichkeit von, 9 bis 12.
Immerhin haben wir jetzt die schöne Athletikhalle, hör mal.
Ja,
ich
bin begeistert. Du kannst dir nicht vorstellen, als ich zum ersten Mal in diese Halle reingekommen bin, da habe ich erstmal ein Video gemacht und habe geschrieben, ich bin im Himmel auf Erden angekommen.
Okay, ich meine, du hast ja schon bei Topclubs gespielt. Das ist dann schon immer noch was Besonderes, kann man also.
Ja, so einen Athletikraum hatte ich noch nie. Es ist schon sehr, sehr gut. Ja. Das macht sehr viel Spaß. Also das Training da drin, das ist schon sehr schön. Sehr, sehr viel Freude macht mir das.
Ich habe gestern auch wieder selber Fußballtraining gehabt abends. Wir haben jetzt am Dienstag angefangen, also zweite Einheit. Und ich merke das immer am nächsten Tag im Rücken, ne? Und dann dachte ich so, wenn man jetzt Profifußballerin ist wie du und das jeden Tag macht, hast du auch noch Morgen, wo du denkst, gerade nach dem Matchday vielleicht, oh mein Kreuz, oder bist du so gut ausgestattet, dass es, also bin ich auf Amateurebene einfach. Ist das der Beweis?
Jetzt bin ich ja auch schon ein paar Jahre älter. Bin ja ein bisschen erfahrener. Ich bin ja eine erfahrene Spielerin, sagen wir es mal so.
Ich habe recherchiert. Du spielst jetzt seit über 30 Jahren Fußball schon.
Ja, genau. Mit 4 Jahren habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Ja. Ja. Seitdem ich 4 bin, Fußballprofi, aber ich spiele seitdem Fußball. Ja. Ja, das ist richtig, ja. Ja, aber trotzdem ist es so, dass die Morgen sehr erschwerlich sind, weil ich hatte ja in der Vergangenheit auch mal eine Verletzung, die mittlerweile chronisch ist und wenn ich im normalen Fußballtraining und Fußballalltag bin, dann ist der morgendliche Gang aus dem Bett stets mit Schmerzen verbunden.
Die Ferse, ne?
Mhm.
Mhm.
Ja. Aber das ist etwas, was für mich so normal ist. Also ich stehe auf und ich wundere mich eher manchmal, wenn es nicht so ist, dann denke ich so, heute ist ganz gut, weil vielleicht auch mal 2 Tage frei waren oder so, ne? Oder ein Tag ein bisschen weniger war und der Morgen nach dem Spiel ist immer sehr zäh.
Mhm. Aber das ist bei dir auch so, nach dem Spiel ist es immer noch mal intensiver als nach einer harten Trainingseinheit, ne?
Ja, absolut. Also ein Spiel ist immer, toppt alles. Also egal welche Vorbereitungseinheit, Trainingseinheit, ein Spiel ist eine andere Belastung.
Nach welchem Spiel warst du am nächsten Tag am zerstörtesten aller Zeiten?
Ich glaube, also es gibt 2 Spiele, an die ich mich sehr gut erinnere. Das sind einmal DFB-Pokalfinale 2009. Da war ich sehr, sehr müde. Nee, gar nicht, UEFA-Cup-Finale war das. Und dann war das jetzt bei Olympia, da wo wir gegen Kanada in die Verlängerung gegangen sind über 120 Minuten und wir auch alle 3 Tage gespielt haben. Und da war ich auch wirklich sehr, sehr müde, ja. Das sind so wirklich 2 Spiele, wo ich mich jetzt echt sehr gut dran erinnern kann.
Man sieht es leider gar nicht wegen der Kopfhörer, aber du hast auch als Ohrring die 5 olympischen Ringe, ne?
Ja, genau. Ja.
Hast du die vor Ort geholt?
Nee, die hat tatsächlich meine Mama mir geschenkt. Da hat sie mich mit überrascht. Das war ein sehr, sehr schönes Geschenk, sehr schöne Erinnerung an die Zeit. Ja, sie war auch vor Ort, als wir das Spiel um Platz 3 gespielt haben und war dann auch anschließend in Paris. Und sie ist halt auch sehr, sehr großer Olympia-Fan. Sie war 2012 bei den Olympischen Spielen auch in London, weil sie sich diesen Traum immer mal erfüllen wollte, mal zu den Olympischen Spielen zu gehen. Und Genau, dann war sie in London und war damals schon sehr, sehr begeistert. Und ja, wenn dein eigenes Kind dann bei Olympia spielt, dann ist es, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und das war schon sehr, sehr schön. Ja, also hat sie sehr, also das war eine sehr intensive Reise für sie. Also wirklich an einem Tag heftige Kilometer geschrubbt auf der Autobahn. Dann eine Nachttour bis nach Paris und das war schon sehr beeindruckend. Sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste, von daher, sie war auch echt wirklich ein paar Tage danach, hat sie gebraucht, bis sie wieder auf der Höhe war. Aber wir hatten, vor ein paar Tagen haben wir noch darüber gesprochen, sie sagt auch so, das würde sie immer wieder so machen, weil es sich so gelohnt hat, da zehrt sie so von. Das ist ja sehr schön auch zu sehen, dass sie es auch so genießen konnte.
Wart ihr beide gleichermaßen kaputt nach dem Spiel?
Ja, ich glaube, ja, ich glaube, ja. Also meine Mama ist da sehr mitfiebernd und die erlebt es, glaube ich, genauso mit. Nur nicht, dass sie auf den Platz rennt, aber so emotional ist sie, glaube ich, sogar noch intensiver dabei als ich.
Manchmal ist es ja vielleicht sogar schlimmer, draußen zu sein. Ne? Im Spiel ist man ja auch auf eine Art im Fokus und spielt dann im Idealfall halt nur Fußball. Mhm. Und dann von draußen merkst du halt, ich kann eigentlich gerade gar nicht eingreifen und hast dann so überschüssige Energien.
Ja.
Ist deine Mutter oft dabei oder ist das dann wirklich für Olympia gewesen, dass sie sagte, boah, da muss ich mit hin? War das ihr größtes Spiel?
Es gab einige Spiele, wo sie sehr gerne dabei war und die, wo es Highlight-Spiele waren einfach. Aber das war sicherlich jetzt zuletzt das größte Spiel, was sie gesehen hat. Ja, sie ist sehr gerne bei Spielen, aber sie ist auch nicht bei jedem Spiel. Also auch hier bei den Heimspielen und so. Sie wäre gerne immer da, aber das lässt sich ja auch nicht immer einrichten in den Alltag, was auch okay ist. Also ich bin froh, wenn sie da sind, meine Eltern, meine Familie. Aber ansonsten, wenn sie keine Zeit haben, die haben ja auch ihr Leben. Also ich finde das auch vollkommen okay, wenn sie dann sagen, nee, wir gucken es dann nur am Fernsehen oder so oder gucken die Highlights, weil das gehört dazu, die sollen ihr Leben auch genießen.
Du bist in Bocholt geboren. Wohnen da deine Eltern auch immer noch in der Ecke?
Ja, genau.
Okay. Und du hast ja schon sehr früh auch eine Beziehung zur Stadt Köln entwickelt. Da reden wir gleich noch drüber. Aber weil wir gerade thematisch dabei sind, können wir ja mal in deinen Trophäenschrank schauen, ja? Kriegst du es selber noch aufgezählt eigentlich?
Ja, bestimmt. Das wäre schon doof, wenn ich es nicht mehr könnte. Also so viele sind es auch nicht.
Also 4-mal DFB-Pokal. Korrigiere mich, wenn was falsch ist. Meister, deutscher Meister, dann einmal UEFA Cup, 42 Nationalspiele, U19 bei der EM dabei gewesen, EM 2022 Finale, WM dabei gewesen, Olympia Bronze, habe ich noch was vergessen, U20 WM, richtig?
Mhm.
Im eigenen Land.
Ja, da sind wir Weltmeister geworden und 2008, zwei Jahre zuvor, waren wir in Chile Dritter geworden. Ja,
lässt sich sehen.
Ein paar Sachen sind dabei. Ja, sehr schöne Erlebnisse. Viele schöne Erlebnisse.
Wenn du von diesen letzten drei, also ich habe dann gedacht, bei den drei großen, sagen wir mal, Turnieren im Seniorenbereich, EM-Finale, dann WM, glaube ich, in der Gruppenphase ausgeschieden, unglücklich, und dann Olympia-Bronze. Wenn du dir von den drei einen Titel hättest aussuchen können, welchen hättest du genommen?
Ich glaube, Weltmeisterschaft ist schon das Größte, was du gewinnen kannst irgendwie. Aber Olympia im Frauenbereich ist auch sehr, sehr, sehr hoch angesehen, weil da auch eigentlich nur die Allerbesten aufeinandertreffen. Von daher, ist alles irgendwie für sich cool, ne? Also Olympia war jetzt schon sehr schön. Also wenn man das halt gewonnen hätte, ja, hätte ich genommen. Aber alles gut, also ich bin happy mit allem.
Ich nehme aber auch raus, ich höre raus, dass die Turniere auch so für sich in Ordnung waren.
Ja, ich muss sagen, die WM war natürlich super bitter, in der Vorrunde auszuscheiden. Das war ja auch teilweise ein bisschen unglücklich, aber am Ende auch ja irgendwie verdient, weil wenn du die Tore dann nicht machst, dann ist es halt so. Die Europameisterschaft war ein absolutes Highlight. Das war wirklich ein sehr besonderes Turnier, weil auch sich in Deutschland viel getan hat nach diesem Turnier, fand ich jetzt, bezogen auf den Frauenfußball. Das war wirklich, was wir vor Ort nicht so gespürt haben, aber was wir, als wir nach Hause gekommen sind, da sind wir wirklich überrollt worden von dieser Euphoriewelle, würde ich mal sagen. Also es war schon eine kleine Euphoriewelle. Also das war wirklich schon sehr besonders, ich war wirklich baff, muss ich sagen, teilweise, als ich zu Hause war.
Mhm. Also meine Lieblingsfrage ist eigentlich fast schon geworden, wo hast du all diese Medaillen und Pokale? Wahrscheinlich eher nicht, aber all diese Auszeichnungen. Gibt es da einen Ort, wo du die sammelst?
Nee, meine Wohnung ist tatsächlich sehr fußballfrei. Ja, da bin ich nicht so. Also das, ich trage das im Herzen. Ja, ich glaube, seitdem ich die Verletzung hatte, war das für mich so, ich brauche in meinem Alltag auch Alltag. Da möchte ich nicht die Fußballerin sein, da möchte ich Marina sein, ganz einfach. Und ja, dann brauche ich das nicht. Also ich muss es nicht sehen. Also für mich ist es, ich bin da stolz drauf, dass ich gewisse Titel gewonnen habe. Und ja, trage sie dann im Herzen. Das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, das wäre die Olympiamedaille, die ist schon sehr besonders, aber die ist halt so vergriffen. Also ich habe sie leider noch nicht hier in Köln. Ich habe sie noch bei meinen Eltern zu Hause. Sie ist damals, weil ich nicht dem Umzugsunternehmen mitgeben wollte. Und dann habe ich halt gewisse Sachen einfach mal bei meinen Eltern untergestellt. Und die habe ich auch noch nicht wieder nach Köln geholt. Die ist tatsächlich eigentlich sehenswert, aber die ist, also man hat dann Berichte danach gelesen, also die waren, diese Beschichtung war irgendwie total schlecht.
Und stimmt, ich erinnere mich dunkel. Ja,
meine Bronzemedaille ist unfassbar angelaufen, weil
Scheiße.
Also wir haben sie natürlich beim Feiern getragen, logischerweise, irgendwann abends, also habe ich sie dann doch abgelegt und dann mal in meine Trainingshose gepackt, weil wir sind ja auch mit Trainingsklamotten feiern gewesen nach der Olympia, also nachdem wir die Medaillen bekommen haben, hatten wir natürlich unsere Kluft an von Team D und dann sind wir halt losgezogen und dann hast du halt eine Jogginghose an und da war zum Glück dann Reißverschluss dran, also weil sonst hätte ich sie niemals in irgendeine Tasche oder so reingepackt, ne, weil sonst hätte ich Angst gehabt, dass ich sie verliere und so wusste man immer, okay, die schwere Medaille ist dann auch in der Tasche und der Reißverschluss ist zu, 1500 Mal kontrolliert beim Feiern und Tanzen und Springen und so. Na, ist noch da, okay. Aber als ich dann auch nach Hause gekommen bin und so, also die wollte ich auch jeder anfassen und ich habe ja auch nicht gesagt, nee, um Gottes Willen, die kann das nicht anfassen und ja, die sieht aus, also das ist ja wirklich verunfallt.
Es gibt ja die klassischen Bilder auf dem Treppchen, wo man dann auf Echtheit drauf beißt mit den Zähnen, dann hast du plötzlich Bronze an den Zähnen auf einmal.
So schlimm ist es Gott sei Dank nicht, glaube ich, aber ich glaube zumindest, dass die Zähne noch ganz gut sind und nicht mit Bronze behaftet. Aber ja, die ist schon sehr angelaufen, muss ich sagen. Also ich habe sie jetzt lange nicht mehr in der Hand gehabt, aber ja, die sieht übel aus. Ich muss sie eigentlich mal wegbringen, dann kann man das ja reinigen und dann kann man eine neue Beschichtung und so drauf machen. Aber wem gibst du das? Also ich meine, so eine Medaille vertraust du ja auch nicht dem nächsten Laden um die Ecke an, oder? Also das ist so ein bisschen so mein Gedanke dabei gewesen, war so hat mich unwohl gefühlt, deswegen ist sie halt noch so im Zustand, wie sie ist.
Medaillenrefurbish.de. Also wäre ich skeptisch, bin ich ehrlich. Ja, stimmt, hast recht.
Ja.
Und das, also wenn ich raushöre, du hast jetzt zu Hause in deiner Wohnung kein Ronaldinho-Plakat, keine Bürgerprinz-Statue, wie ist die Bude eingerichtet?
Ich habe noch keine Bilder aufgehangen, Schande über mein Haupt. Wollte ich eigentlich so Ende des Jahres machen und dann kam die Verletzung hier mit der Schulter und dann kann ich ja mit einem Arm kann ich schlecht Bilder aufhängen. Mhm. Ne? Ich habe ein cooles Bild geschenkt bekommen mit dem Songtext von Edith K. Wood. Das ist so ein Kreistext, das ist ziemlich cool, das ist ein richtig großes Bild, DIN A, weiß ich nicht, es ist größer als DIN A3, was ist doppelt DIN A3, DIN A2 ist es
genau,
größer.
Ja.
Und ja, dann läuft dieser ganze Songtext so als Kreis in sich zusammen und es ist halt schwarz-weiß und es sieht ziemlich cool aus und dafür muss ich noch einen coolen Platz finden, dann habe ich noch so, wir hatten beim DFB-Pokalfinale, muss ich jetzt lügen, ich weiß nicht, ob es 2023 oder 2024 war, mit Wolfsburg, dann kriegst du immer so ein Gastgeschenk von der Stadt Köln. Und da gab es so kleine quadratische Bilder, wie groß mögen die sein, 10x10 cm oder 15x15, ich kann es nicht genau sagen. Da war immer der Dom und so ein paar Sachen von Köln halt noch drauf, aber hauptsächlich halt immer der Dom. Und die waren bunt, also jeder hatte irgendwie eine andere Farbe, also jetzt gut, haben sich schon wiederholt, die Bilder. Ja. Ich glaube, vielleicht 8, 9 verschiedene Motive. gelb, grün, rot, orange, blau, ich glaube hellblau und dunkelblau. Ja, und die gab es dann halt, jeder hat ein Bild bekommen. Ja, und dann gab es.
Ganz kurz nur, wer hat euch das überreicht und wo? Im Stadion dann?
Nee, oder? Meistens kriegst du es ins Hotel gebracht von der Stadt Köln. Irgendwie, dann ist es entweder im Hotelzimmer auf dem Bett oder es steht irgendwie beim Essen eine Tüte am Platz oder so. Und also, es gibt jetzt keine offiziell irgendwie Begrüßung von irgendjemand von der Stadt, sondern es ist halt dann einfach da.
Für beide Finalmannschaften, ne?
Ich gehe davon aus, dass die andere Mannschaft das auch bekommt, ja.
Die meisten werden es wissen, ich ergänze es nur, also das DFB-Pokalfinale findet jetzt seit, bestimmt auch schon 20 Jahren oder was?
2010 kann ich dir sagen, weil ich das erste Finale hier in Köln gespielt habe. Siehste, mit Duisburg. Ja,
stimmt. Ja, krass.
Mhm. Ja, seit 15 Jahren dann jetzt. Oder wir gehen ins 16. Jahr dann.
Ja,
ne? Genau. Und dann einige aus der Mannschaft konnten mit dem halt nicht so viel anfangen. Ich meine, wenn du keinen Bezug zur Stadt Köln hast, weiß ich nicht, dann so ein kleines Bild. Also was macht man damit so? Mhm. Und wir haben ein paar Spielerinnen in der Mannschaft gehabt in Wolfsburg, die Köln sehr, sehr mögen. Und dann haben wir halt gefragt, wer will sein Bild nicht behalten? Und jetzt habe ich, glaube ich, 6 oder 7 Bildchen davon zu Hause. Und die wollte ich so schön in einer Reihe runterhängen. So. Aber dann musst du es ja auch genau messen, weil ich bin so, ich habe so einen Monk. Also ich könnte jetzt nicht so 1 Millimeter links oder rechts dann das irgendwie rausspringen, so ein Bild. Also es muss schön gerade hängen. Und da muss ich mir dann auch meine Ruhezeit für nehmen und die dann mal. Ich habe da eine coole Stelle schon für auserkoren, aber die hängen noch nicht. So, ansonsten halt Couch, Esstisch und sowas, das steht alles. Und, Terrassenmöbel, das ist so, alles steht. Wichtigste stand natürlich zuerst für die Kaffeemaschine.
Ja, okay, also auch Kaffeekonnoisseurin.
Ja, also ich habe eine Siebträgermaschine mir mal gekauft. Und die ist jetzt auch mittlerweile 5 Jahre alt, glaube ich. Und die habe ich freudestrahlend im August aufgebaut, weil ich erst im August in meine Wohnung rein konnte. Und musste sie natürlich auch in Wolfsburg schon sehr früh abbauen, weil mit dem Umzug und so. Und dann musste Dinge vorbereiten und die musste dann auch vorher im besten Fall einmal leerlaufen lassen und reinigen und so. Und das zieht sich halt schon bei so einer Siebträger. Und dann hat sie sehr lange im Karton im Dunkeln stehen müssen. Und sie hat sich bestimmt auch sehr gefreut, als sie wieder das Tageslicht erblickt hat.
Strahlt in neuem Glanz und bietet leckeren Kaffee.
So,
so wie es sich anhört. Und so interieurmäßig, also bist du sehr clean, bist du, keine Ahnung, was gibt es für Einrichtungsstile? Modern, asiatisch, plüsch, sieht man bei dir viel Farben, viel Weiß.
Ja, viele Farben, würde ich sagen. Möbel jetzt nicht, möbeltechnisch bin ich jetzt nicht sehr bunt aufgestellt. Da bin ich eher so ein bisschen klassisch schlicht. Aber ansonsten mag ich sehr gerne Holz, also sieht man viele Holzmöbel bei mir auch. Holz oder Weiß. Also so je nachdem, wie es sich auch fügen muss. Also wenn es jetzt nicht super auffällig sein soll, dann auch gerne einfach schlicht Weiß. Die Wände sind noch alle weiß, kann sich sicherlich auch mal ändern. Ansonsten, ja, das entwickelt sich, glaube ich, so mit der Zeit, was man da noch braucht, ne? Ich habe einige Strahler in meiner Wohnung, aber ich habe auch noch einige Glühbirnen hängen. Die müssten noch mit Lampen verziert werden.
Ja, gut.
es kommt ganz alles.
Ganz so lang wohnst du da jetzt auch noch nicht hier. Ja, halbes Jahr. Wenn du sagst, August in etwa. Dafür muss noch Zeit sein. Und du hast die Entschuldigung mit der Schlaufe, mit deiner Schulter.
Genau, ich konnte ja 6 Wochen gar nichts machen. Dann Winterpause dazwischen, da macht man auch nichts.
Ich finde es mega interessant, dass du sagst, du trennst das auch gerne. Also, dass du sagst, privat bin ich die Marina und nicht die 42-fache Nationalspielerin. Hast du irgendeine Idee, woher das kommt? Hat dich da irgendwie inspiriert? Du hast gesagt, die Fersenverletzung, aber hast du in dem Moment gesagt, so, ich packe jetzt alles in den Umzugskarton oder raus mit dem Fußballkram, oder?
ich hatte generell, habe ich das nie so ein bisschen, also in Anführungsstrichen zur Show gestellt, das, war ich noch nie irgendwie so. Manchmal habe ich was irgendwie vielleicht am Bett stehen gehabt oder so, meine erste Länderspielmedaille, also vom allerersten Länderspiel, die hatte ich eine Zeit lang tatsächlich auf dem Nachttischschränkchen stehen.
Man kriegt eine Medaille fürs erste Länderspiel.
Das erste fürs 10., 25, 50, 75, 100 und so weiter, glaube ich. Ne? Und fürs erste die stand tatsächlich eine Zeit lang bei mir auf dem Nachttischschränkchen, weil es eine sehr große emotionale Bedeutung hatte. Und ja, ansonsten war das die Verletzung, die hat mich ja schon so ein bisschen, ich war früher sehr, sehr verbissen, muss ich sagen. Also wenn ich mich so die kleine Marina oder junge Marina nehme, dann war ich da Fußball, 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 Fußball. Und wenn ich nicht Fußball gespielt habe, habe ich an Fußball gedacht. Und wenn, ne, so, also das war schon sehr prägnant. Ich habe alles im Fußball untergeordnet, was jetzt nicht tragisch war, aber in der verletzten Zeit habe ich dann gemerkt, wie ja, einschränkend das auch teilweise sein kann. So, ne? Also das war dann schon so, dass ich dann auch versucht habe, den Fokus mal woanders hinzulegen und so. Das hat mir dann in der Zeit ganz gut getan und geholfen, emotional, mental. Und das habe ich dann beibehalten, weil ich einfach gemerkt habe, es ist ein bisschen gesünder. Mhm. Zum Beispiel, also früher, wenn ich ein Spiel verloren hatte, dann durfte mich niemand ansprechen. Also meine Familie nicht, niemand. Also ich habe auch mit niemandem sprechen wollen. So, das war dann so, okay, ich muss das jetzt erstmal verdauen. Und nach dem Spiel mit irgendwem sprechen, so am Rand oder so, das war gar nicht, da war gar nicht dran zu denken.
Nur bei Niederlage aber?
Ja, nur bei Niederlage, okay. Ja. Und heute, also da kann ich den Switch, den kann ich sofort. Also nach dem Spiel ist für mich, ja, ich bin genauso genervt nach einer Niederlage, gar keine Frage. Aber wenn Freunde, Familie da sind oder ich auch aus der gegnerischen Mannschaft auch Leute kenne und die haben natürlich gerade gegen mich gewonnen, also sind sie super happy und ich eigentlich nicht, kann ich denen trotzdem mit einem Lächeln entgegenkommen, weil ich die Person mag. Also für mich, da schalte ich halt einfach um. Also ich habe jetzt nicht das breiteste Grinsen der Welt, logischerweise, weil ich meine, am Ende hat man doch das Spiel verloren. Aber trotzdem kann ich der Person Lächeln schenken, so, oder auch wenn ich dann zur Familie hingehe oder so, dann kann ich mich normal mit denen unterhalten. Das ging früher nicht, das konnte ich nicht. Also für mich war das so, ja, ihr nervt mich jetzt alle. So, und die konnten ja gar nichts für, also die können da gar nichts für. Und deswegen diesen Switch zu machen, ey, die sind hierher gekommen, um dieses Spiel zu sehen. Ja, und jetzt haben wir verloren, aber also die sind trotzdem da und sie finden das jetzt auch nicht cool, dass sie eine Niederlage gesehen haben und sie wissen auch, dass es mir damit nicht gut geht und denen geht es ja vielleicht auch nicht gut, ne, weil sie, je nachdem, wie nah man einem steht, dann leiden die ja auch mit, so, und dann kann ich aber trotzdem zu denen hingehen und wir unterhalten uns so, ne, und umarmen uns und ich freue mich, dass sie da sind, so, das konnte ich früher nicht, das ging nicht. Deswegen, das war so wirklich, da mal aus dieser Perspektive rauszukommen und das von der anderen Seite auch zu betrachten und Spiele von außen zu erleben und mal zu sehen, wie ist es halt eine Zeit lang so wirklich komplett distanziert von allen zu sein. Und dann, ja, betrachtet man das einfach alles ein bisschen anders. Durch eine andere Brille sieht man das und man kann das ein bisschen besser vielleicht sortieren. Das konnte ich früher nicht so und das hat mir da so ein bisschen bei geholfen. Ich hätte sich das auch so mit der Zeit entwickelt, aber das war die Zeit, wo es mir wirklich so schwarz auf weiß gezeigt wurde, so ist es so, ne? Also raff dich mal, wenn ein Spiel verloren geht, dann ist die
geht
Welt.
Geht die Welt nicht unter, nicht unger, würde die Oma sagen wahrscheinlich, ne?
So.
Aber das ist jetzt nie passiert, dass du mal nach einer Niederlage, hat es da mal gescheppert, dass du mal mit wem aneinander geraten bist, in der Zeit, wo du noch ein bisschen hitzköpfiger warst?
Nee, da war ich noch zu jung, da hätte ich mich nicht getraut, mit jemandem aneinander zu raten. Da war ich dann zu, da hatte ich zu großen Respekt vor allen anderen, ja.
Und als du sagtest, dein Fokus hat sich so ein bisschen, ja, auch verlegt, hast dich vielleicht ein bisschen breiter aufgestellt als Fußball. Was sind das für Themen, die dann dazu kamen so?
Ja gut, wir hatten ja, damals war das ja schon eigentlich ganz normal. Es ist ja auch heute noch fast normal, dass wir was nebenher machen. Und ich hatte ein Sportgym angefangen. Was natürlich ein bisschen unglücklich war mit der Verletzung, war Sportgym natürlich auch ein bisschen zäh, hat sich ein bisschen länger gezogen als normal.
Weil du die praktischen Prüfungen nicht absolvieren konntest.
Genau, ja. Ich musste teilweise Sportkurse in der Uni so legen, dass ich sie machen konnte. Also ich konnte mit der Fersenverletzung halt kein Fußball spielen, weil ich keinen festen Schuh tragen konnte.
Oh, willst du vielleicht einmal ganz kurz einordnen? Das ist, glaube ich, in einem Training so passiert oder wurde das,
nee, das
quasi
kam
chronisch
immer
stärker?
Ja, genau, das kam über eine gewisse Zeit. Und genau, ich musste dann ja operiert werden und dann kam dann eine Wundheilungsstörung und so, da kamen schlechte Dinge einfach zusammen und er hat sich sehr lange gezogen und ich konnte halt keine Schuhe tragen, also es tat halt einfach weh. Und dann habe ich bei meinen privaten Schuhen die Fersenkappe oft hinten rausgeschnitten. Also ich habe immer einen offenen Schuh sozusagen getragen. Aha. War dann im Winter natürlich...
Die Erfinderin von Crocs sitzt uns gegenüber, meine Damen und Herren.
Ja, so ungefähr. Ja, okay. Heute wäre es kein Problem, wirklich. Dann hätte ich Crocs gekauft mit diesem Fell und ich hätte nie kalte Füße gehabt. Aber damals wäre ich immer ein paar Schuhe aufgeschnitten. Und,
okay, krass.
Und dann habe ich Sportkurse gewählt, wie zum Beispiel Tischtennis oder so, wo ich dann halt schon einen offenen Schuh tragen konnte oder teilweise halt auch barfuß oder auf Socken oder so was machen konnte. So. Und die Kurse konnte ich dann belegen, aber ich konnte halt manche Kurse halt nicht belegen. So Leichtathletik oder so, wie willst du das mit einem halboffenen Schuh, kannst du ja nicht sprinten oder weiß ich nicht. Also das war ja undenkbar und dann musste ich ein paar Prüfungen halt auch einfach nachholen, aber habe versucht, soweit es geht, im Sportstudium so durchzukommen, wie es ging. Also es ging dann ganz gut, so Rad- und Rollsport ging und Golfen habe ich gemacht, es ging, also weißt du, so ein paar Sachen, die halt einfach irgendwie möglich waren zu der Zeit. Genau, und dann habe ich Sport studiert, habe das Ding dann auch abgeschlossen, habe aber auch im letzten Jahr, also 2014, 2015, hatte ich dann eine Ausbildung, eine kaufmännische bei Bayer angefangen und habe das so ein bisschen parallel dann gemacht und habe dann später auch angefangen, dort zu arbeiten. Und dann habe ich den Verein gewechselt, bin näher an die Heimat wieder zurück, habe dort einen Betrieb gefunden, wo ich dann, ich glaube, 3 Jahre gearbeitet habe, Vollzeit auch und nebenher Fußball gespielt habe. Und ja, dann kam der Wechsel zu Bayern München und dann bin ich quasi Profi geworden. Also na, man ist ja irgendwie die ganze Zeit Profi, aber nicht vom Geldlichen her. Also,
du zählst das hier gerade auf, wie sonst jeder normale Student das auch tun würde, nur dass du eigentlich nebenbei Leistungssport betrieben hast. Ne? Ja, das ist schon krass.
Ja, das ist halt einfach, ne, da ist man somit groß geworden und dieser Wandel, der passiert ja gerade. Also das ist ja gerade im Umbruch, auch in der Liga. Das ist noch nicht in allen Vereinen so, aber es ist ja schon in vielen Vereinen so, dass die Mädels nicht mehr nebenher zwingend arbeiten gehen müssten, so, ne. Aber viele machen halt auch nebenher was. Also, es gibt ja so viele, die nebenher ein Fernstudium machen und sich da weiterbilden, weil am Ende Fakt ist, du hörst auf mit der aktiven Karriere. Du musst halt arbeiten, weil wir können jetzt nicht irgendwas Großes zurücklegen und sagen, und dann machen wir uns mal 3 schöne Sabbatjahre oder so, das ist jetzt nicht möglich oder geschweige denn, ich muss gar nicht mehr arbeiten gehen, sondern es ist halt einfach Fakt, dass wir hinterher noch weiter irgendwie eine Tätigkeit ausüben werden müssen.
Du bist mit 28 in Anführungsstrichen erst Nationalspielerin geworden, richtig?
Ja.
Da hatte ich zuerst gedacht, vielleicht könnte ich ihr unterstellen, sie ist eine Spätzünderin. Andererseits bist du ja mit 16 zum FCR Duisburg gewechselt, damals auch Top-Team in Deutschland.
Ja.
Mit 17 debütiert, da dachte ich so, das hat mit Spätstarterin dann doch wieder nichts zu tun. Wie siehst du das? Also auch, weil du gerade sagst, mit Bayern München wurde ich dann Profi, zumindest zu damaligen Zeiten. Also ist da dann wirklich richtig das angelaufen oder wie würdest du das so einordnen?
Ja, ich sag mal, ich habe ja fast 5 Jahre eigentlich auch gar nicht gespielt. Also die 5 Jahre fehlen mir, wenn man die jetzt abziehen würde von 29 oder 28, dann wäre man ein bisschen jünger gewesen, sag ich jetzt mal. Wenn vielleicht alles normal gelaufen wäre, also nach der WM 2010, wo wir U20 Weltmeister geworden sind hier im eigenen Land, weil der Kontakt zur damaligen Nationaltrainerin war schon da. Also ich war schon auf dem Sprung, mal eingeladen zu werden. Also der Kontakt war da. Ich wäre sicherlich mal irgendwann eingeladen worden, aber ich war verletzt und dann kam es halt nie zu dieser Einladung und ab dann war ich verletzt und ich habe einfach angefangen, regelmäßig zu spielen ab dem Jahr 2016 so richtig wieder, dass ich so wirklich auf dem Weg war, wieder richtig fit zu werden. Und danach habe ich dann, ich glaube, wann war das? 2019 war dann das erste Spiel. Also ich 3 Jahre einfach in Anführungsstrichen normal wieder Fußball gespielt.
Ja.
Und dann kam die Einladung zur Nationalmannschaft.
Und das erste Länderspiel scheint auch was Besonderes gewesen zu sein, wenn du Und dass das der einzige Fußballartikel ist, der es in deine Wohnung geschafft hat.
Ja, weil es einfach eine, also da steckt eine ganz große, also eine ganz lange Geschichte hinter, würde ich sagen. Ne? Also, weil eigentlich war dieses Länderspiel, A-Länderspiel, war irgendwie gefühlt immer schon vorgeschrieben, weil ich hatte sämtliche U-Mannschaften durchlaufen, der Kontakt zur Trainerin war da und dann kam die Verletzung und eigentlich dachte man so, ja, okay, es geht ja immer so weiter. Ne? Also, wie man halt so ist, wenn man jung ist, ne, dann boah, es läuft schon und so. Und dann kam die Verletzung und dieses Länderspiel war halt nicht da, nicht möglich oder war halt einfach ja, nicht greifbar. Und dann kam halt ja, diese Zeit, wo ich wieder diesen Sprung zurück auf den Platz geschafft habe und dann auch so performt habe, dass nochmal die Nationalmannschaft aufmerksam wurde. Für mich war das nie ein Ziel nochmal gewesen. Also für mich war einfach nur, ich möchte wieder in der Bundesliga Fußball spielen, ich möchte gesund sein und möchte das genießen. Und die damalige Zeit habe ich unfassbar genossen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, wieder regelmäßig zu spielen. Und ich habe es geliebt. Klar waren die Tage anstrengend, weil ich habe 40 Stunden gearbeitet die Woche und war abends dann im Training. Also ich meine, es ist ja auch am Ende, weißt du dann nach so einer Saison auch, was du gemacht hast. Aber als dann nochmal die Einladung von der Nationalmannschaft kam, da war ich so, krass, das passiert hier gerade so. Also das war so surreal einfach, weil das Thema Nationalmannschaft war in meinem Kopf eigentlich komplett abgehakt. Also da habe ich nicht mehr drüber nachgedacht, dass das nochmal möglich ist, weil am Ende war ich dann ja auch 28, ich bin ein paar Tage später 29 geworden. Da bist du ja dann auch in einem Alter, wo du denkst, ja, okay, es kommt jetzt nicht mehr in Frage eigentlich.
Denken schon, ne? Die ersten ans Karriereende, ne?
Eventuell, ja, genau. Ja. Für mich war es halt nur so, ja, okay, ich spiele gerade erst 3 Jahre wieder. Ich möchte noch ein bisschen spielen, weil mir fehlt ja irgendwie auch ein bisschen so. Und ja, wie gesagt, dass das dann nochmal kam, war schon sehr emotional auch für mich. Also das war schon sehr besonders, weil ich da nicht mehr mitgerechnet hatte.
Inwiefern hast du dich schon mit dem Trainerdasein auseinandergesetzt? Hat das mit der Fersengeschichte zu tun? Weil ich war überrascht, dass du beim VfR Wolfsburg, wo du dann ja auch gespielt hast, lass mich schauen, 3 Jahre zum Schluss mit in den Trainerstab gerückt, ne? Ist das Teil davon? Oder hat das eine andere Geschichte?
Nee, ich bin nicht mit in den Trainerstab gerückt. Idee war da. Also, ich wäre damals, der Wechsel war und, genau, Ralf, der sportliche Leiter von Wolfsburg, hat mir angeboten, so ein Perspektivangebot gegeben und hat gesagt, hey, also ich würde dich sehr gerne noch als Spielerin verpflichten, aber darüber hinaus sehe ich dich halt auch bei uns im Bereich weiter, also über deine sportliche Karriere hinaus. Und das wäre dann, die Option stand natürlich dann auch im Raum, so Richtung Trainerteam und so zu gehen. Ob das dann jetzt die erste Mannschaft gewesen wäre, die zweite oder U17 oder irgendwas, das hätte man dann irgendwie verhandelt oder so. Und die Idee oder dieses Trainer-Ding kam eigentlich zur Zeit, wo ich den Trainerschein gemacht habe. Wir haben die Möglichkeit bekommen, vom DFB aus so einen Sonderlehrgang zu machen, weil man natürlich einen Trainerschein nicht während der aktiven Karriere jetzt nicht mal ebenso nebenher machen kann. Das ist natürlich, fordert da auch Zeit und Anwesenheitszeiten und die hast du ja nicht. Also ich kann ja nicht einfach mal sagen, ja, okay, ich bin heute beim Training nicht da, weil ich bin auf dem Lehrgang und tschüss so. Also ich meine, das ist ja mein Job so und ich kann jetzt einfach sagen.
Aber Startelf ist trotzdem sicher.
Genau, ne? Und am Wochenende spiele ich auch. Ja, genau. Und das, da hatten wir so einen Sonderlehrgang mit, wir haben, glaube ich, insgesamt 10 oder 11 Nationalspielerinnen zu der Zeit und noch 2, 3 weitere Leute, auch DFB-intern, glaube ich. Und dann haben wir einen Trainerschein gemacht und ich habe den einfach mal gemacht, weil ich so dachte, ja, haben kostet nichts. Also doch, kostet natürlich schon was, aber ja, sowas mal gemacht zu haben und gucken, okay, passt es oder ist es was für mich oder halt auch nicht. Und dann bist du in der Erfahrung auf jeden Fall reicher. Und ich hatte immer, also es haben schon mal ein paar Leute zu mir gesagt, ja, du musst mal einen Trainerschein machen, du musst Trainerin werden. Und ich so, nee, eigentlich sehe ich mich dann nicht so. Ich habe aber diesen Trainerschein trotzdem mal gemacht. Und tatsächlich in dieser Zeit hat mir das eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Und habe dann gedacht, okay, vielleicht ist es doch was für dich. habe dann gedacht, ja, ist jetzt nicht mehr so ganz unvorstellbar. Und dann kam halt diese Überlegung, okay, was machst du nach der Karriere? Und das kann ich mir echt gut vorstellen, da in dem Bereich einfach weiter zu bleiben, zu arbeiten. Wie konkret oder welche, ich habe keine exakte Vorstellung. Natürlich hat man so Ideen im Kopf, aber was sich nachher umsetzen lässt, weiß man dann ja auch nicht immer so genau. Aber ja, so da zu bleiben und im Fußballkontext was zu machen, schmeckt mir jetzt schon sehr gut, die Vorstellung. Deswegen kam das damals so und ist auch noch immer in meinem Kopf.
Ja. Bei mir war es so ähnlich, ich habe mal einen, wie nennt sich das, Rettungsschwimmerschein angeboten bekommen. Und dachte, ja, da kommt die Herausforderung, nimmst du mal an. Und ich war vorher kein guter Schwimmer und ich bin danach auch kein guter Schwimmer geworden. Deswegen bei mir hat es den gegenteiligen Effekt gehabt.
Okay, ja. Ja, aber gut, ist ja auch, also ich meine, ist ja ein Ausschlussverfahren, oder?
Das stimmt, das stimmt.
Das ist doch schön. Also so bist du auch, die Erfahrung ist reicher, also das wirst du nicht.
Hast du irgendwas anderes Kurioses gemacht oder war wirklich, weil du sagtest Fußball, 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 gab es nur Fußball in deinem Kopf und später das Studium natürlich, will ich jetzt auch nicht kleinreden.
Ja, was Kurioses habe ich jetzt nicht gemacht, also was besonders Spektakuläres auf jeden Fall nicht.
Eigentlich Fußballprofi sein ist ja schon kurios genug eigentlich, ne? Das ist,
ist ja schon sehr besonders, ja.
Sehr besonders.
Also das ist schon ein Privileg, sage ich jetzt mal. Es ist auch nicht der einfachste Job der Welt. Das stellen sich ja manche mal so einfach vor. Wir hatten es letztens noch in der Kabine, hatte ich noch mit jemandem drüber gesprochen. Viele sagen mir so, also, beneiden die Fußballprofis, ja, hey, morgens zum Training gehen sie nach Hause, haben den ganzen Tag frei.
Ja,
ja, jein. Also das hat ja nichts, natürlich ist es so, also Fakt, das kann man ja nicht wegreden, also man hat schon mehr Freizeit, aber dein Job geht 24 Stunden. Also dein Job geht darum, dass du morgens das dich gut ernährst, nach dem Training dich gut ernährst, dass du rechtzeitig schlafen gehst, weil du gut regenerieren musst. Du verzichtest auf gewisse Dinge in deiner Freizeit, um ja fit zu sein im Training, am Wochenende, im Spiel. Du kannst keine spontanen Trips am Wochenende planen. Also du hast halt keine Urlaubstage und kannst sagen, ja, okay, ich hätte ganz gerne nächste Woche Donnerstag, Freitag mal frei. Ne?
Überstundenausgleich.
Ist nicht, ne? Ja. Also das ist ja, ich will ja gar nicht jammern, ne? Das ist halt nur, es ist Fakt. Also es gibt keine Option. So, das ist halt einfach festgeschrieben und das unterschätzen manche, glaube ich, oder das sehen manche halt gar nicht, was ich auch nicht schlimm finde. Nur es ist halt einfach so, ich liebe diesen Job. Der ist schon sehr besonders, wie ich gerade schon gesagt habe, das ist einfach ein Privileg, aber er bringt auch seine, seine Seiten mit sich, wo man halt auch dann einfach mit klarkommen muss, dann zu einem gewissen Grad, ja.
Ja, absolut. Ich merke das auch immer wieder, wie kurzfristig eigentlich auch so die Termine sind. Also oftmals kommt der Trainingsplan ja, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich kenne das jetzt von den Männern, da kommt, glaube ich, sonntags dann oder direkt nach dem Spiel kommt erst der Trainingsplan für die Woche. Das heißt, kannst eigentlich gar nicht in 3 bis 4 Wochen sagen, ich kann da ab 16 Uhr, weil kann sein, dass wir da Videoanalyse haben oder was weiß ich, ne?
Ja, genau, also gerade planen ist schwierig, selbst Arzttermine und so sind schwierig zu planen, weil du einfach nicht weißt, okay, was ist in 4 Wochen. Also wir haben oft, dass wir wissen, so 2-3 Wochen im Voraus ungefähr den Trainingsplan, aber auch immer unter Vorbehalt. Es gibt immer Tage, wo man sagen muss, okay, vielleicht ändert sich da auch nochmal was, weil sich auch gewisse Dinge im Training irgendwie verändert haben oder ja, keine Ahnung, irgendwas Organisatorisches kommt dazwischen. Also das immer unter Vorbehalt. Also wirklich
Podcast-Anfragen.
Ja, ja, genau. Nee, die müssen dann auch noch rein. Also das ist halt, das ist Daily Business. Oder im Training passiert was. Ja, dann musst du nach dem Training zum Physio und dann ist nicht direkt nach dem Training ein Physio-Slot frei, weil sich andere angemeldet haben. So, dann wartet mal 1,5 Stunden. Im Worst Case, wenn wirklich was Schlimmeres passiert, musst du halt noch zum Arzt, so, und dann ist der Tag weg, so, und wenn du dich verabredet hast für den Tag, ja, dann fällt es aus, so, also, ne, das sind halt so Sachen, ja, da passiert was und dann musst du, das ist dein Job, so, dann gehört's dazu, dich um die Pflege zu kümmern, ne, also wie gesagt, jammern auf sehr, sehr hohem Niveau.
Aber das habe ich auch in der Vorarbeit über dich gehört, dass man dich als, hochprofessionell beschreibt, die ihr Leben danach ausrichtet, dass sie auf dem Platz für die 90 Minuten möglichst fit ist und das Maximum rausholt. Was machst, gibt's sonst noch was außer Ernährung und Schlaf? Also, keine Ahnung, Yoga oder gibt's irgendwas, was du sonst machst?
Ja, also das sind, glaube ich, die zwei größten Faktoren, ja, die
du beeinflusst. Ist eigentlich auch schon einnehmend genug, ne?
Ja, die du, ja, und ja, die du beeinflussen kannst, aber auch, ne, und die wirklich auch einen großen Effekt haben. Ich sag's mal, Schlaf ist wirklich das, das beste Ding, was du deinem Körper geben kannst, um zu regenerieren. Deswegen, wenn man da schon sehr großen Fokus drauf legt, dann ist das schon wichtig, glaube ich.
Wie sieht das konkret aus bei dir? Also rechnest du aus, wann du schlafen gehst? Oder?
Ich das, also das ist bei mir egal, ach so, weil ich muss nur früh ins Bett gehen, weil ich leider auch sehr früh aufwache.
Also, stimmt, war das ja Frühaufsteherin, ja, stand in irgendeinem Steckbrief.
Ich, also genau, damit ich ausreichend schlafe, muss ich ausreichend früh ins Bett gehen, weil ich werde meistens so zwischen 5 und 6 wach. Also
Heide Witzka.
Und dann, je später ich ins Bett gehe, desto weniger Schlaf bekomme ich. Das heißt, also am liebsten gehe ich so zwischen 10 und 11 ins Bett.
Mhm. Ach, das geht ja sogar noch.
Ja, ja, ja. Aber ich, also mir reichen auch, glaube ich. Also ich bin eine Person, ich brauche nicht so viel Schlaf. Es gibt ja Leute, die müssen wirklich 8-9 Stunden schlafen. Und da, das habe ich für mich schon festgestellt. Also 8-9 Stunden schlafen ist für mich grauenvoll. Also dann bin ich wirklich müde. Also dann bin ich müde vom Schlafen, glaube ich. Also da komme ich nicht in Gang. Also da bin ich so, ja. Ich brauche einfach so 6,5, 7,5 Stunden Schlaf. Dann geht's mir gut.
Schön, das ist eine Gabe.
Ja. Ist jetzt nicht schlimm, also ich finde es okay, also mir geht's damit gut. Man muss es halt nur wissen, also irgendwann muss man so Sachen halt wissen, ne? Wie viel Schlaf brauche ich eigentlich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, und wenn ich weiß, ich gehe abends mal was essen oder mit Freunden irgendwie was machen, unternehmen oder so, wir gehen ins Kino, ja, und dann ist es halt 12 Uhr, wenn ich zu Hause bin, dann ist es halt trotzdem zwischen 5 und 6 Uhr irgendwann Tag bei mir. Also ich stelle mir auch keinen Wecker, weil ich weiß, ich wach eh auf, wenn wir morgens Training haben um 10, 11 Uhr oder so, dann brauche ich mir keinen Wecker stellen. Also dann bin ich ja immer rechtzeitig vorher wach. Deswegen muss ich dann halt so ein bisschen planen, okay, wie sieht der Tag danach aus? Was ist das für ein Training, wenn es jetzt ein sehr, sehr hochintensives Training ist? Also man weiß ja ungefähr, wann die Trainingstage ein bisschen intensiver sind. Dann würde ich jetzt nicht zwingend abends bis 12 Uhr ins Kino gehen oder so. Also das ist halt so, je älter man wird, desto mehr muss man auch noch drauf achten. Das kann ich jetzt auch nicht verschweigen. Also vor 10 Jahren wäre mir das noch ein bisschen egaler gewesen. Heute ist es schon nicht so unwichtig. Es geht dann halt darum, einfach fit zu sein. Ich mache es aber auch gerne, weil ich meine, dafür spiele ich noch zu gerne Fußball. Deswegen ist es für mich okay. Und ich kann noch ganz viele tolle Sachen in meinem Leben unternehmen. Also es ist jetzt nicht so, als wenn ich nichts machen könnte. So.
Ja, vor allem ab 5 Uhr morgens, da hat der Tag ja echt, das ist ein Cheatcode, 3 Stunden mehr.
Ja?
Was treibt dich morgens aus dem Bett? Ist es der Kaffee? Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich um 5 Uhr aufwache, selbst wenn ich wach bin, denke ich mir so, boah geil, jetzt kann ich mich nochmal eine Runde rumdrehen und weiterschlafen.
Ja, das kenne ich, die Aussage kenne ich von ganz vielen. Nein, okay. Mich treibt's raus. Ich freue mich. Also ich mag es auch
früh wach zu sein. Okay, ja klar.
Weil ich kriege auch morgens mehr erledigt als abends, bin ich auch ganz ehrlich. Also so ab 6, da bin ich dann so auch müde, so, und möchte auch nicht mehr groß irgendwas machen oder mich groß konzentrieren oder so. Das war schon immer so, auch in der Uni-Zeit. Dann, wenn die Freunde gesagt haben, ja, ich fange jetzt an zu lernen, und es war 21 Uhr, da habe ich gedacht, ich so, wie, du fängst an zu lernen, also ich gehe jetzt schlafen, also ich könnte jetzt auch nicht mehr lernen, also geht auch gar nichts rein, ich könnte das lesen und das wäre so gelesen und dann wäre es auch aus dem Kopf wieder raus. Die fangen an zu lernen und dann bis 1 Uhr nachts, und ich bin dann so, wenn Klausurenphase war, dann war ich halt um 6 wach und habe um 6 gelernt. Also ja, so ist jeder irgendwie anders. Klar. Aber
hast du eine kreative Ader?
Ja, würde ich schon sagen, ja. Also wenn ich mich mal hinsetze und irgendwas mache, dann finde ich schon, dass bin ich jetzt nicht ganz unkreativ. Ja, keine Ahnung, ich bastel ganz gerne mal auch so ein bisschen Karten, also Geburtstagskarten, oder lass mir was einfallen, wenn jemand Geburtstag hat, irgendwie, wie kann man ein Geschenk cool, keine Ahnung, verpacken, wie kann man was Cooles auf eine Karte schreiben, cool verzieren oder so. Also da bin ich jetzt ich würde jetzt nicht sagen heftig kreativ, aber ich lasse mir gerne was einfallen irgendwie. Ja.
Ich frage deshalb, ist das dann bei dir auch die beste Zeit, 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens damit anzufangen?
Ja, da habe ich schon häufiger mal gute Ideen. Also manchmal ist es auch anstrengend morgens, weil ich habe wirklich, ja, rattert mir auch voll viel durchs Gehirn. Und dann muss ich immer so ein bisschen sortieren und dann ist es auch schwierig, weil dann fallen mir 10 Sachen gleichzeitig ein. Also auch so To-Dos und so, ne? Hm. Und dann muss ich mir auch alles aufschreiben mittlerweile. Aber da ist dann schon ordentlich am Arbeiten direkt oben, wenn ich wach werde, ja.
Okay, verstehe. Ja gut, dann ist auch ein Fall von Hummeln im Hintern vielleicht und Sachen erledigen.
Ja, aber wenn ich morgens ins Eisbad gehe, dann beruhigt sich mein Körper auch immer so ganz gut.
Ein Eisbad?
Ja, da freue ich mich auch immer jeden Morgen drauf, ja.
Boah, kein Wunder, dass du 42 Nationalspiele hast und ich 0. 5 Uhr aufstehen, erstmal Eisbad. Schon mal überlegt, in die Instagram-Karriere zu gehen mit irgendwelchen Motivational.
Oh ja, also weiß ich nicht, manchmal würde ich mir das wünschen, irgendwie so. Ich glaube, dass es cool wäre für manche zu sehen.
Mega.
Hey, ja, aber ich kann das nicht. Also ich bin nicht so handyaffin, weißt du? Mhm. Also ich probiere das dann immer mal wieder und dann, ich brauche für eine Story, Linda Dahlmann, sagt ihr das
ja?
Irgendwann habe ich mal zu Essener Zeiten noch eine Story hochgeladen im Bus. Und ich habe wirklich, keine Ahnung, 10 Minuten oder so gebraucht, weil ich will sowas dann auch nicht hinklatschen und dann macht man sich Gedanken und dann soll das ja auch noch einigermaßen aussehen irgendwie. Und dann,
da ist die kreative Ader.
Ja, genau, so, ne? Und dann hat sie mich dabei gefilmt, erstmal, wie lange ich gebraucht habe. Und dann hat sie nachher gelacht und ich gucke mich so um, was ist? Und sie so, ja, ist die Omi jetzt auch endlich fertig geworden mit ihrer Instagram-Story? Und ich so, ja, vielen Dank auch. ja, also so Sachen halt. Ich brauche, glaube ich, einfach zu lang. Deswegen, also ich würde es gern machen, aber ich habe diese Technik da nicht. Und ich weiß nicht, wie man das schnell macht und ja, mir fehlen da die, weiß ich nicht, was man dazu braucht, so Apps und keine Ahnung was für. Mhm. Deswegen ist es alles so do-it-yourself und so ein bisschen gemogelt, wenn ich dann mal, glaube ich, was mache. Und ja, es soll halt auch nicht doof aussehen. Es soll nicht so dahingeklatscht sein. Und dann, ja, will ich es auch, ne, soll es irgendwie toll aussehen. Und dann dauert es lange und dann verliere ich irgendwann so die Motivation oder da dran zu bleiben sozusagen, ja.
Wir können es ja mal als Hausaufgabe mitnehmen, dass wir mal One Day with Marina Hegering machen und dann müssen wir noch ausknobeln, wer von uns mit ihr dann morgens schon da am Start ist, aber da, boah, nicht schlecht. Und dann, also Eisbad machst du, hast du eine Badewanne oder hast du so richtig eine Tonne dafür organisiert?
Ja,
oder?
Genau, ja, ich
habe
eine Eistonne zu Hause, ja.
So, und dann Siebträgermaschine anschmeißen.
Tatsächlich morgens trinke ich Filterkaffee, aber ich habe auch eine Handmühle. Und dann drehe ich schön meinen Kaffee, mal den schön frisch. Das ist dann so ein schöner schöner Prozess, so am Morgen, weißt du? Ja. Es dauert halt auch alles seine Zeit. Ich letztens hat auch immer gefragt, ja, wann stehst denn du auf? Ich so, ja, ich brauche so, ich genieße das morgens, ne? Dann gehe ich ins Eisbad, trockne mich ab, mach's Heißwasser an, dann läuft Heißwasser warm, dann trinke ich erst ein Glas warmes Wasser auf nüchternen Magen, ist ja ganz gut, um so ein bisschen den Kreislauf anzukurbeln. Dann fange ich an, den Kaffee zu mahlen, dann wird der Kaffee gemacht, trinke ich mein Käffchen, ja, schreibe dabei ein bisschen Journaling und ja, dann ist man so eine Dreiviertelstunde weiter, bevor man irgendwie irgendwas anfängt eigentlich, ja.
Magst du erzählen, was du heute Morgen in dein Heft geschrieben hast?
kennt ihr 6-Minuten-Tagebuch? Weiß nicht, ob der das was sagt.
Nee, kann ich jetzt konkret nicht behaupten, ne?
Nee, okay, ja, das ist so ein vorgeschriebenes so ein Tagebuch, wo du 6 Minuten am Tag irgendwie was aufschreibst und dann ist es so ein, gibt's so einen Morgenbereich und so einen Abendbereich und dann gibt's so 3 Fragen oder ja pro, genau, ja, heute ist beziehungsweise ist es immer so, wofür bist du dankbar, dann schreibst du so 1 bis 3 Sachen schreibst du auf, dann was würde den Tag heute großartig machen, dann schreibst du dir auf, was du dir so vornimmst und warum das dann dir gut tun würde und ja, was du so gerne so ein bisschen verinnerlichen möchtest. So, dann hast du entweder so einen Leitsatz, den du dir immer jeden Tag aufschreibst oder den du dir vielleicht auch vorher überlegt hast, schon mal vor einer gewissen Zeit. Oder was du dir speziell für den Tag irgendwie vielleicht auch vornimmst, weil auch irgendwas Besonderes ansteht. Keine Ahnung, zum Beispiel ein Spieltag oder sowas. Ne?
Na klar.
Ja, und abends ist dann eher so, okay, was ist heute Gutes passiert, wo man vielleicht auch nicht mitgerechnet hat. Hat man vielleicht... Hast du irgendjemandem was Gutes getan? Welche 3 schönen Sachen sind passiert? Sowas ist dann da so jeden Tag. Das ist eigentlich ganz schön, also weil es ist irgendwie so easy. Deswegen finde ich das ganz cool. Ich habe das mal irgendwann, keine Ahnung, vor Jahren ausprobiert und Ja, dann ist es so geblieben. Also ich habe auch mal eine Zeit lang gar nichts gemacht, aber ich habe dann immer gemerkt, so, nee, ich möchte es wieder machen. Und dann bin ich irgendwann wieder angefangen, weil es eigentlich ganz schön ist, weil du nochmal so ein bisschen über den Tag auch nachdenkst. Und es ist nicht so unfassbar zeitfressend oder so, dass ich jetzt da eine halbe Stunde ein Tagebuch schreibe oder so.
Ja. Ja, ich mache es gerade auch wieder kaum, aber ich merke immer, Sachen verschriftlichen, das hilft so sehr, Gedanken zu ordnen oder auch auf Sachen zurückzublicken. Also ich habe auch so ein kleines Büchlein, wo ich eigentlich nur meine To-Dos hier auf der Arbeit reinschreibe. Also gar keine große Wissenschaft, auch jetzt eigentlich nicht für den Zweck da, irgendwas zu dokumentieren oder so, sondern nur, dass ich meine Aufgaben nicht vergesse. Mhm. Aber wenn du dann mal schaust, boah, was waren meine großen, also einfach mal aus Spaß durchblättern, boah, das war letztes Jahr noch voll das Riesenthema irgendwie und hat mich beschäftigt und jetzt, weiß ich nicht, lache ich darüber oder wow, hab schon das nächste Level davon erreicht oder was weiß ich. Das ist, also dieses Aufschreiben finde ich extrem heilsam und ja, schön.
Ja, ich verstehe das, ich kann das komplett nachvollziehen, weil ich finde das auch. Also man muss es aber auch machen und manchmal denkt man so, boah, nee, jetzt was aufschreiben. Und hinterher bist du irgendwie froh, wenn du das dann wieder aufgeschrieben hast. Weil manchmal hilft es auch so ein bisschen, so einen Tag zu verarbeiten einfach irgendwie.
Ich habe auch irgendwo noch so ein Tagebuch rumfliegen, was ich so mit 9 angefangen habe, aber dann, also Tagebuch stimmt nicht, weil dann alle 3 Jahre, ach ja, hier ist das Buch, komm, ich schreibe mal meine aktuelle Lebenslage rein. Und dann kannst du so wirklich sehen, wie du dich jetzt in meinen bisherigen dann minus 5 Jahre, wo ich das, oder 9, oder also sagen wir mal in den letzten 20 Jahren, was waren da so die Themen und dann, wie habe ich da gedacht, dann dachte ich, ah, da war so eine Phase, habe ich viel gezeichnet und dann wollte ich da so Sachen reinmalen und so. Das
ist cool.
Echt ein cooler Spiegel. Ja. Wird mal wieder Zeit, nehme ich mir mal vor, für 2026.
Ja. Mega. Ja. Also hast du es dann auch mal so mit Datum und so reingeschrieben, dass es genau zur Ordnung kommt.
Ja.
Ich finde es richtig cool, sowas. Also ich mag auch so Sachen aus der Vergangenheit zu sehen. Also es gibt ein paar Sachen, die man ja tatsächlich mal irgendwann aufbewahrt hat. Oder ich hatte so ein, mit meiner besten Freundin früher so ein Briefebuch, würde ich mal sagen. Oder Buch war es nicht, es war ein Heft, also einfach ein ganz normales 0-15 Schulheft. Und wir haben uns dann immer so Briefe hin und her geschrieben, obwohl wir es eigentlich jeden Tag in der Schule gesehen haben.
Cool, mega.
Haben wir uns trotzdem Briefe hin und her geschrieben. Und ich habe das letztens mal wiedergefunden, weil ich habe es nie weggeschmissen. Es ist so lustig. Mhm. Und es ist so eine schöne Erinnerung. Ich mag das total, weil es einfach irgendwie an der Zeit erinnert. Und du kannst dich ja an so eine Details kannst du dich gar nicht erinnern. Ne? Und dann liest du da rein und denkst so, ja krass, das ist echt mal passiert und wie cool, wir haben es einfach festgehalten. So, es ist da so. Also das ist, du hast Geschichte aufgeschrieben und in dem Moment ist dir das ja gar nicht bewusst und das ist so cool. Also irgendwann müssen wir das auch nochmal zusammen lesen.
Ja.
Deswegen, ja, bin gespannt, wann das mal soweit ist und wir das mal schön aufs Klüngeln und uns gegenseitig beömmeln, was und wie wir geschrieben haben. Auch lustig einfach.
Leute, schreibt eure Gedanken auf. Schreibt
das
auf.
Das ist wirklich, cool. Ja, das ist cool, ja.
Lass uns noch mal kurz auf den Fußball schauen, denn ich sprach eben davon, du hast dann 3 Jahre auch noch mal beim VfL Wolfsburg gespielt.
Ja.
Und dann hat der SFC Köln offensichtlich irgendwann angerufen.
Mhm.
Hast du damit gerechnet überhaupt noch, dass du noch eine Station machst? Warst du schon im Trainerdenken weiter? Und daran anschließend die Frage, was hast du gedacht, als der FC dann angerufen hat?
Erstmal habe ich irgendwie so von Jahr zu Jahr gedacht, weil langfristige Pläne habe ich schon lange nicht mehr gemacht, weil es einfach auch immer so, ja, okay, man weiß nie, was passiert. Und genau, ich bin in das letzte Jahr in Wolfsburg reingegangen, auch mit der Prämisse so, okay, im Winter, ich schaue mal so, was der Körper sagt, wie es mir geht und ja, hat er den Anschluss und so. Ja, und dann habe ich ja schon gesagt, oh, ich würde schon ganz gerne noch ein bisschen weiterspielen. Und ja, dann kam tatsächlich der Kontakt im FC. Und ich habe da nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich gesagt habe, boah, ich hätte gern mal mit dem Geißbock auf der Brust gespielt, aber habe das da eigentlich nicht mehr mit gerechnet, dass das nochmal passiert, weil ich ja auch 34 war oder 34 geworden bin. Und dann dachte ich so, ich werde jetzt hier die Karriere beenden beim VfL und weitermachen und so. Ja, und dann kam der Kontakt und irgendwie war dann doch so, vielleicht. Da war die Idee dann doch ganz schön. Und aus der Idee oder aus dem ersten Kontakt wurde dann doch ganz viel Realität, ja. Das war dann sehr schön. Also, ja.
Also pass auf, ich habe dich gestern mal ein bisschen gestalkt. Obwohl du eben gesagt hast, du machst nicht so viel Instagram, bist ja schon auch ein Grundrauschen aktiv.
Ja.
Und vor 426 Wochen, das sind 8 Jahre, vor 8 Jahren hast du so ein Selfie gemacht im rot-weißen Ringelshirt. Mhm. Ein Gruß an alle Jecken, Hashtag Kölsche Mädche, Hashtag Ruth und Wies. Wir sind auf dem Weg nach Bremen und so weiter. Also offenbar vor 8 Jahren war schon eine riesen Köln-Liebe da, obwohl du nicht mal beim ersten FC Köln gespielt hast, sozusagen.
Ja, tatsächlich. Also bin der Stadt verfallen, als ich hier studiert habe, als ich hier Sport studiert habe. Das war, muss ich sagen, das war wirklich so alles. Also es hat mir natürlich auch in der Zeit irgendwie viel gegeben, weil ich natürlich sportlich da nicht so happy war insgesamt, weil, also mich persönlich jetzt. Und ja, dann hat die Stadt natürlich auch viel zu bieten. Und der Karneval hat mich da tatsächlich infiziert. Ich habe früher Karneval gar nicht gemocht. Darf ich das jetzt sagen? also bei mir in der Heimat tatsächlich.
Wenn du dich so strikt ernährst, wie du das jetzt tust oder damals getan hast, wie du es jetzt tust, dann kann ich verstehen, dass Karneval erstmal eine Anti-Haltung auslöst.
Ja, nee, ich fand halt Karneval bei mir in der Heimat, das war viel, oder ich habe das damit verbunden, die Menschen suchen einen Grund, Alkohol zu trinken und zu viel Alkohol zu trinken. Mhm. Und das war bei mir so verankert. Und ich habe dann mal gesagt, so, boah, nee, Karneval. Und dann war ich das erste Jahr in der Spohu. Und es war der 11.11. Ja, genau, ich habe im Wintersemester angefangen und dann kam natürlich der 11.11. relativ zügig. Ja. Und ich war nicht verkleidet, weil ich dachte so, ja, Karneval. Also, was soll ich mich jetzt hier verkleiden? 11.11. Alle haben davon geredet in der Uni. Also, die schon länger da waren natürlich, ne, nicht die neuen Kümmlinge. Ja, morgen und dann sind wir ja gar nicht da und ich so, ist doch 11.11. ja und? Also, und dann bin ich aus der Haustür raus zur Uni und ich dachte so, hi, Witzka, ich fall total auf, weil ich bin nicht verkleidet. Also das war wirklich so, okay, wow, was geht hier ab? So, das war das erste Karneval, was ich erlebt habe. Und dann hatte ich auch ein, zwei Freundinnen, die schon länger hier in Köln wohnen. Und dann bin ich mal mit denen losgezogen an Karneval. Ja, also da war es dann passiert, ne? Also Karneval feiern hier ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Deutlich schöner. Kommt natürlich auch drauf an, wo du hingehst, muss ich auch zugeben. Aber ja, ich bin dann in der Südstadt sozusagen angefixt worden. Und ja, also ich höre ganzjährig kölsche Musik, seitdem eigentlich. Ich liebe die Musik und ja, mag dann halt auch irgendwie alles so drumherum, mag die sowieso halt die Menschen, die hier sind. Also das war schon immer so, das, wie man die kennenlernt hier, die Mentalität, die Freude und ja, man fühlt sich hier einfach wohl so generell und deswegen ja, war das so um mich geschehen, aber der Fußball treibt einen dann natürlich nicht immer dahin, wo man möchte. Weil ja, gewisse Dinge möchte man vielleicht auch dann erleben oder gewisse Dinge passen dann in dem Lebenszeitpunkt besser da rein und so. Das sind ja halt einfach externe Faktoren, die man nicht immer ganz so beeinflussen kann. Ja, und so hat sich das erst jetzt ergeben. War umso schöner.
Ja, also ich finde, das hat erst, du sagtest gerade, manchmal ja trägt der Fußball einen irgendwo hin, wo man das vielleicht nicht unbedingt gedacht hat, aber andersrum. Fand ich auch mega interessant, auch wieder Instagram. Trägst du dann das Kölsche mit quasi in die deutsche Fußballwelt hinaus, beziehungsweise sogar darüber hinaus, vor 69 Wochen, das sind anderthalb Jahre, war so ein Video vom DFB, da steigst du aus dem Mannschaftsbus aus, weiß nicht, ob das bei, genau in welchem Setting das jetzt war, sah nach dem Turnier aus irgendwie und dann bist du da, bist DJ in dem Moment. Ich weiß, welches Video ich meine.
Ja, ich glaube schon. Ja.
Und eigentlich ist es ein kleiner Fail, weil du machst so ein Lied an, das Polka Polka von Brings, glaube ich. Und in dem Moment, wo es also quasi gerade losgeht, drückst du aus Versehen das nächste Lied.
Ja.
Das war dann Stadt mit K, Kasala. Ja. Und dann direkt wieder das nächste Lied, ist dann Trömmelchen. Also so, was ich sagen will, drei kölsche Lieder direkt hintereinander, die du da einfach im DFB-Bus
ja.
oder drumherum spielst.
Das ist passiert. Es war nie die Freude der Mitspielerin. Oh, macht Marina gerade Musik? Ja. Aber wenn halt kein anderer DJ machen will, dann müssen die halt mit meiner Musik klarkommen. So. Ne? Also dann muss man sich halt entscheiden. Ne? Wir müssen halt sonst andere Musik machen. Aber ja, habe ich sehr gerne in die Welt rumgetragen auch. Ja, weil ich es einfach mag.
Konntest du denn auch ein paar dann, wie sagt man, nicht kommissionieren, wie heißt das? So, bekehren zum Karneval?
Ja, ich glaube, so richtig bekehren nicht, aber so ein paar haben schon gesagt, boah, ja doch, das Lied finde ich auch cool. So. Mhm. Also, ne, die waren jetzt nicht so generell cool, so, aber die haben dann schon das ein oder andere Lied, fanden sie dann schön. Und dann konnte ich sie auch so ein bisschen mit auf meine Seite ziehen. Und grundsätzlich hatte ich in Nationalmannschaft auch ein, zwei, die natürlich dem Karneval auch so ein bisschen verbunden waren. Und die haben sich auch mal gefreut, wenn ich die Musik gespielt habe.
Wahrscheinlich ist es wie bei den meisten, wie Marina aus Bocholt, die am Anfang eigentlich Karneval komisch findet. Man muss es einmal erlebt haben. Wenn du dich an den 11.11. in der Südstadt erinnerst, kannst du irgendwas sagen, was dich da gepackt hat? Was war es genau?
Einfach die Stimmung, wie die Menschen miteinander sind, dieses, okay, heute ist Karneval, heute gibt's gar nichts Schlimmes auf dieser Welt. Wir haben einfach alle Spaß zusammen. Egal wie alt, wie jung. Also das war wirklich so, egal wer dir entgegengekommen ist, egal wem du auf der Tanzfläche begegnet bist, ob die jetzt, keine Ahnung, 40 Jahre älter waren oder 10 Jahre jünger, so, total egal. Es ging um einfach, wir haben Spaß an diesem Tag, alle gemeinsam und ja, auch gemeinsam die Lieder zu singen, zu grölen, so anzustoßen. Also dieses, weiß ich nicht, dieses Komplettpaket Karneval einfach. Und diese gute Laune, ich finde diese gute Laune halt einfach, das ist ja, ja, das ist keine Ahnung, das muss einfach erleben, so, das kann man auch gar nicht beschreiben, das ist halt einfach schön, so, das ist einfach so, das ist so wie 10 Tage Urlaub, so ein Tag, das ist, der gibt einem so viel irgendwie, das ist so, du denkst an wirklich nichts anderes, da ist nur Karneval an dem Tag und du freust dich über coole Kostüme, freust dich über die Menschen, die gute Laune haben und ja, ist einfach nur schön.
Da musst du Bendy, also Nicole Bender-Rumler, mal eine Tafel Schokolade oder einen Kasten Gaffelkölsch vorbeibringen oder so, dass du auf den Rosenmontagszug fragen darfst.
Ich arbeite hart dran, wenn ich ehrlich
bin. Da laufen schon die Gespräche.
Ja, ich habe alles bei der Vertragsunterschrift natürlich schon gesagt. Ich unterschreibe nur, wenn ich mit auf dem Magen kann.
Und deswegen auch die Reha gerade für die Schulter so intensiv, so, damit du auch schmeißen kannst.
Ja, also, ich muss gut werfen können.
Da müssen wir die Folge auf jeden Fall
fliegen.
Genau. Müssen wir die Folge auf jeden Fall noch vor Karneval, vor dem Straßenkarneval rausbringen. Aber ich denke, das kriegen wir hin.
Ja.
Wie ist das denn noch vereinbar als Profifußballerin, dann jetzt auch Karneval zu feiern?
Ja, ja. Ja.
Was heißt noch vereinbar? Also ist das vereinbar?
Ist es, weil du weißt nicht, wie oft ich schon Karneval gefeiert habe und danach noch trainiert habe. Also es kam schon diverse Male vor. Also ich kann auch sehr gut ohne Alkohol Karneval feiern, weil ich es einfach sehr, sehr gerne mag. Also ich genieße es dann halt. Aber es gibt natürlich auch Punkte und Stadien von Leuten, wo du sagst, okay, jetzt sind die schon auch gut angetrunken und dann ist es manchmal auch ein bisschen anstrengender. Aber ich habe das noch nie erlebt, dass ich mich wirklich unwohl gefühlt habe. So, wenn du, ne, wenn du dann mal so mit 11.11. oder keine Ahnung, kann ja auch Weiberfastnacht sein und du gehst um 11.11 Uhr los und ich hatte dann am Nachmittag noch irgendwie eine Session oder so. Ja, dann war ich 3 Stunden mit unterwegs und dann ist es auch alles entspannt und dann musste halt gehen, was natürlich schade ist, weil der Tag hat dann natürlich irgendwie auch gerade erst begonnen. Aber das ist schon diverse Male vorgekommen und deswegen, ja, ich konnte das ganz gut handeln. Es hat funktioniert, man muss dann auch nichts trinken und konnte den Tag trotzdem genießen. Natürlich nicht so, wie jetzt, wenn du weißt, okay, ich habe heute den ganzen Tag frei. Das ist natürlich nochmal was anderes, aber es ist möglich.
Dann freue ich mich schon jetzt auf die Karnevalssitzung mit dir.
Yes, ich freue mich auch schon sehr.
Kostüm schon besorgt?
Also, ich habe natürlich eine Kiste zu Hause, wo immer was drin ist, was man anziehen kann. Ich bin aber auch gerade sehr stark am Überlegen, ob ich nicht nochmal losgehe und nochmal ein, zwei, drei Sachen kaufe. Aber so eine richtig zündende Idee ist gerade noch nicht dabei. Aber es wird wahrscheinlich, also wenn es dann keine, ich habe total die coole Idee, was eine richtig gute Verkleidung ist, dann wird es immer rot-weiß. Also ich bin sehr klassisch.
So wie vor 429 Wochen.
Genau, ich bin da immer, also 8, ich bin 26. Oft. Ja, ich bin oft gut wie es, also eigentlich fast immer.
Sei erlaubt.
Ja, ich bin auch einmal Opfer vom Karnevalstrikot geworden, vom Kauf des Karnevalstrikots. Weil sonst habe ich mir gesagt, ah nee, komm, das ist auch echt, es ist ja auch schon nicht günstig, so Trikots zu kaufen heutzutage. Und ja, das eine Karnevalstrikot, das konnte ich nicht kaufen.
Das welches ging war nicht. Das war also logischerweise, als du noch nicht beim FC gespielt hast.
Ja, das war das Karnevalstrikot, boah, das ist 4 Jahre her. Dieses Video hat mich gecatcht. Ich glaube, ich habe schon mal mit Daniel oder mit Johnny drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ich glaube mit Daniel. Da war ich überzeugt, da musste ich es kaufen. Und zwar war das, als Steffen Baumgart, Timo Horn, was ist mit Timo Horn? Nein, das weiß ich nicht mehr. Ja, die haben auf jeden Fall und die haben auf jeden Fall in der Kabine so
Konfetti
ausgeschnitten. Hä? Ja. Jonas Hector war noch dabei und
Modest.
Ja, ne? Der war da auch dabei, ne? Ja, ich glaube auch. So, und ich glaube, die 4 waren es, die haben dann da die Schnitzel ausgeschnitten und dann haben die es sozusagen aufs Trikot geworfen. Das war ja dann so der Move und dann, ja, aber da fehlt doch noch was. Und dann kam diese Fliege dazu, ne? Da war es, das war doch das Kanonstrikot.
Ja, ja, genau, ja.
Ich konnte nicht mehr. Ich so, ja, okay, nee, jetzt ist es vorbei, das muss es sein, das ist es. Und ich habe mir das bestellt mit hinten der Nummer 11 drauf. Überschrift 11. im und dann 11. dann halt quasi. Und ja, das ist jetzt mein Karnevals-to-go-Trikot, weil ich habe es einfach so heftig gefeiert. Ich liebe dieses Trikot auch immer noch. Also ich werde es auch immer wieder tragen an Karneval.
Das ist ein schönes Trikot. Ja.
Ja, genau, das ist eines der Lieblingstrikots geworden. Ja. Wobei das diesjährige natürlich sehr klassisch, sehr cool war.
Das ist ja eigentlich dein Kostüm. Rot und Weiß.
Genau, ja, genau. Ich habe schon gesagt, also es hätte eigentlich nicht besser kommen können, dass das erste Karnevalstrikot, was ich selber tragen darf, genau so aussieht, wie das aussieht. Von daher, das ist auch in meiner Trikotsammlung jetzt. Also ich habe ja schon einige Trikots auch getauscht in meinem Leben. Und das Trikot, das wird auf ewig meins bleiben, weil das kann ich nicht abgeben. Das hat eine zu coole emotionale Bindung.
Ja. Ach, über deinen Trikotschrank könnten wir auch noch mal eine halbe Stunde quatschen. Aber ich glaube, wir können mal langsam zur letzten Kategorie kommen.
Oh, ja, okay.
Und zwar, wir hatten mal ein paar mehr Rubriken. Es ist jetzt die letzte, die geblieben ist, aber die finde ich zum Rausgehen immer sehr, sehr schön. Und zwar ist das 90 plus 3.
Drei extra Fragen zum Abschluss. Du bist jetzt auch schon jeder Gast, jede Gästin antworten durfte. Die erste ist relativ einfach. Was machst du heute noch so? Gleich ins Bettchen schon, ne?
15:30 Uhr. Countdown läuft, ja. Ich muss gleich einkaufen gehen. Eine Freundin von mir, die ist Mama geworden und da wollte ich noch eine Kleinigkeit besorgen. Ja, genau. Und das ist ja immer so ein spontanes Ding. Also was heißt spontan? Okay, nee, ein Baby kommt nicht spontan, aber man weiß ja nie, wann genau es kommt und dann will man natürlich auch nicht vorher schon irgendwas haben. Das ist ja auch nicht gut, ne? Ach stimmt, könnt ihr eigentlich auch machen, ne? Nicht mal was. Das ist richtig schön. Ja, wenn man so in Karlsruhe lebt, weiß ich nicht, aber ja, egal. Ja, vielleicht auch. Ja, mal schauen. Ja, überlege ich mir gleich nochmal. Und dann muss ich noch natürlich ein bisschen einkaufen gehen für gutes Essen. Ne? Nee. Weniger. Ich mag eigentlich lieber Rind. Aber Hähnchen ist natürlich auch dabei. Tempeh oft. Sowas. Bisschen Gemüse muss ich noch einkaufen tatsächlich. Ich habe Proteine habe ich noch genug zu Hause vorrätig, deswegen müssen noch ein paar Gemüse, ein paar Ballaststoffe müssen noch her. Ein paar frische Sachen. Und ja, dann ist heute Abend Bundesliga angesagt. Ne? Bisschen Bundesliga gucken, glaube ich. Wir haben heute Freitag. Ja. Ja, und ja, bis ich zu Hause bin und mal gekocht habe und dann ist es auch schon spät. Also dann ist der Tag auch um. Ja. Das nicht mehr viel.
Klingt nach guten Tag, also gleich Feierabend. Dann kommen wir zur vorletzten Frage. Mhm. Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Sportlich, oder?
Das ist ja bewusst offen gestellt.
Oh, ich mag offene Fragen nicht, das ist so schwierig. Da geht's ja von Mist. Also sportlich möchte ich ganz gerne eigentlich noch mit dem FC im DFB-Pokalfinale stehen. Das ist ja, sportlich ein Ziel, wo wir diese Saison nicht mehr hin können. Aber ich habe ja noch einen Vertrag, also nächste Saison wird da hart dran gearbeitet. Und was den Rest betrifft, kann ich gar nicht so genau sagen, wo es hingeht. Da bin ich noch sehr offen für viele Richtungen, die natürlich irgendwo Fußball zu tun haben. Aber da noch nicht so, da gibt es noch kein klares, finales Bild.
Dann kommen wir zur letzten Frage. Was ist für dich der erste FC Köln?
Heimat? ja, der FC bedeutet für mich irgendwie vieles, sehr großes Wohlfühlen. Irgendwie eher so, obwohl Köln ja gar nicht meine Heimat ist, aber fühlt sich trotzdem wie Heimat an. Ja, also Heimat, würde ich sagen, beschreibt es eigentlich ganz gut, ohne dass ich es jetzt gar nicht so, es ist einfach ein Gefühl.
Ich finde, das beschreibt es am besten.
Ja, ich hoffe. Ich weiß nicht. Ich glaube, viele, die aus Köln kommen, können das verstehen oder die Köln schon mal erlebt haben. Wenn man Köln noch nicht erlebt hat, finde ich, kann man das nicht so gut nachempfinden. Man muss es tatsächlich selber erleben. Das ist etwas, wo ich sage, das ist das, was es das Ganze hier so besonders macht.
Marina, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit für den Podcast und unser Gespräch genommen hast.
Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht.
Das freut mich.
Ja.
Dann wünsche ich einen schönen Abend.
Ja, danke dir auch.
Eine schöne Faste Lorenz.
Ah ja, das wünsche ich dir auch, aber die haben wir ja vielleicht auch ein Stück weit zusammen. Ja, ich auch. Danke dir auch.
Erster FC Köln, der Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.